Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Ein Deutschland ohne Regierung, ohne Strom, im Chaos versunken. Genau das planten sie. Eine Gruppe radikaler Verschwörungsideologen, die sich selbst die Vereinten Patrioten nennen. Ihr Ziel, die Demokratie ins Wanken bringen, und dabei machten sie auch vor Mordgedanken nicht halt. Und mittendrin Michael aus Bad Zwischenahn. Tatort diesmal, Bad Zwischenahn, Niedersachsen, NRW, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, sie gab es wirklich überall. Und sie wollten ihn kidnappen, den damaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Mann, der für sie das Symbol eines verhassten Systems war. Was wie ein Drehbuch aus einem dystopischen Thriller klingt, war tatsächlich Realität. Und die Polizei griff in letzter Minute ein. Wie weit waren sie wirklich gekommen? Und was waren überhaupt ihre konkreten Pläne? Und wie passt ein Michael aus Bad Zwischenahn in diese Geschichte? Mein Name ist Julian Reusch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tatort Nordwesten, den True Crime Podcast zu wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Heute bespreche ich alle Hintergründe mit Nikolas Reimer aus dem Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Moin Nico, schön, dass du da bist.
Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass es mal wieder geklappt hat.
Ja, wurde Zeit.
Und es geht um die Vereinten Patrioten. Was ist das für ein Haufen? Was sind das für Menschen?
Wie der Name schon sagt, es sind Vereinte Patrioten vereint, also ein Zusammenschluss mehrerer Menschen, Frauen und Männer, die alle sich Deutschland extrem zugehörig fühlen. Allerdings nicht der Bundesrepublik Deutschland, die lehnen sie nämlich ab, sondern dem Reich von 1871, also sehr rückwärtsgewandt. Die Vereinten Patrioten, das ist eine rechtsterroristische Gruppierung aus eben diesem Bereich der Reichsbürgerbewegung. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Strömungen.
Ja.
Wann die Vereinten Patrioten genau entstanden, lässt sich nicht so leicht sagen. Was nimmt man als Startpunkt? Den ersten Chat oder den ersten Post in der Instagram- oder Telegram-Gruppe? Das erste Treffen? Es war auf jeden Fall so Mitte, Ende 2021, Anfang 2022, so in diesem Zeitraum. Bekannt wurde diese Gruppe öffentlich vor allem ab April 22, weil zu diesem Zeitpunkt gab es dann eine große Razzia und Festnahmen. Bis Ende 23, also wurden nicht alle auf einmal festgenommen, sondern erstmal so ein harter Kern.
Und da war der Michael schon dabei,
ne? Da war der Michael dabei, im April 2022. Und so bis Ende 2023 wurden insgesamt 11 Personen dieser Gruppe festgenommen. Teilweise laufen noch immer Prozesse gegen sie.
Ja. Was für Menschen oder Personen sind eigentlich in dieser Gruppe? Also was sind das auch für Backgrounds, die da sich rumtreiben?
Also ganz unterschiedliche. Was sie, glaube ich, eins ist, so eine gewisse Unzufriedenheit mit dem System, mit der Politik. Ansonsten aber kannst du nicht sagen, das sind nur Unternehmer oder nur Arbeiter. Also die beiden Gründer, der Birkmann und der andere aus der DDR, das sind ehemalige Soldaten der Nationalen Volksarmee in der DDR. Es gibt einen Oberleitungsmonteur der Deutschen Bahn, ein Finanzbuchhalter ist dabei, Michael, der hauptberuflicher Vertrieb von Kosmetikprodukten ist, nebenberuflich als Comedian auftritt. Also eine ganz breite Palette an Personen ist da dabei.
Genau, und später gab es dann ja noch eine Frau, über die wir auch noch reden werden, die dann unter anderem Lehrerin war.
Genau. Der harte Kern dieser Vereinten Patrioten bestand aus 5 Personen. Und da war eben Michael H. aus Bad Zwischenahn dabei. Und dieser harte Kern, der hatte ziemlich krasse Pläne.
Also, das war ja das, was wir ein bisschen angedeutet haben, aber erzähl mal so ein bisschen, wie das genau aussehen sollte.
Auch, ne? Also die wollten einfach Chaos in Deutschland und das in Form von 3 Stufen. Also die erste Stufe sah Sprengstoffanschläge auf das deutsche Stromnetz vor, wurde betitelt mit den Worten Silent Night, also Blackout in Deutschland.
Also Umspannwerke und all sowas sollte getroffen
genau,
werden.
Genau, unter anderem auch, um die deutschen Bürger von den Medien abzuschalten.
Also dass man nichts mehr mitkriegt, was gerade halt irgendwie passiert oder los ist oder wie auch immer.
Ganz genau.
Ja.
In einem zweiten Schritt, du hattest Lauterbach schon angesprochen, der sollte aus einer Live-Sendung entführt werden.
Aus einer Live-Sendung, muss man sich vorstellen. Es geht um eine
Live-Sendung. Genau, aus einer Talkshow.
Ja.
Da sieht man auch schon, also passt vielleicht auch nicht richtig zusammen. Erst will man das Stromnetz abschalten, dann aus einer Live-Sendung entführen. Ja. Irgendwie, wie soll das funktionieren? Jedenfalls, er sollte entführt werden. Die nahmen auch in Kauf die Personenschützer von Lauterbach. Die hatte er ja wegen der Corona-Maßnahmen. Er stand ja in der Kritik. Die hatte er damals.
Und als Gesundheitsminister hat man ja auch besonderen Schutz nochmal.
Genau. Da wurde auch in Kauf genommen, diese zu töten. Also Lauterbach sollte entführt werden. Dieser Akt nannten sie Operation Klabautermann.
Ja, er war nicht sehr beliebt, muss man sagen. Ja.
Und in einem letzten Schritt sollte dann die Bundesregierung abgesetzt werden. Durch Steinmeier oder einen Double, wir kommen da später noch drauf.
Ja.
Das sollte dann für den finalen Akt des Umsturzes genutzt werden. Es sollte eine konstituierende Versammlung stattfinden. Und danach, ganz wichtig, du brauchst ja auch irgendwie andere Länder, die dich als Land, als Nation anerkennen. Eine Frau dieses harten Kerns hatte schon einen Brief formuliert, der an Putin nach Russland geschickt werden sollte. Der sollte dann quasi das neue Reich, die neue Nation anerkennen.
Und unterstützen, dass man da quasi direkt einen Partner irgendwie an seiner Seite hat. Ich glaube, so ein Brief war noch für Polen, ne? Ging es glaube ich auch noch, war irgendwie auch noch vorbereitet. Warum ausgerechnet Lauterbach? Er war ja nicht der Bundeskanzler zu dem Zeitpunkt.
Genau, aber Reichsbürger, die gibt es ja schon längere Zeit. Also tatsächlich, ich schaue gerade mal, 1980 gab es schon das erste. Ja, also noch nicht in dieser Form, wie sie es jetzt gibt. Wirklich radikalisiert haben sie sich Mitte der 2010er Jahre und vor allem dann durch die Corona-Maßnahmen. Das führte halt zu einer extremen Unzufriedenheit.
Ja, Stichwort Querdenker ist ja auch, glaube ich, noch relativ bekannt.
Ideologien, Verschwörungstheorien, Corona gibt's gar nicht. Die Regierung nutzt das, um uns komplett zu entmündigen. Wir sind der Souverän. Deshalb werden Reichsbürger auch häufig Souveränisten genannt. Die hatten halt einen totalen Hass auf die Regierung an sich und speziell auf Lauterbach, weil er ja für die Corona-Maßnahmen zuständig war. Und in Telegram-Chats wurde teilweise auch abgestimmt. Also nicht konkret, wen man entführen soll, sondern in einem Chat, den einer der Gründer der Vereinten Patrioten weitergeleitet hat, von Michael aus Bad Zwischenahn. Mhm. Der hatte quasi so einen Aufruf gestartet oder eine Abstimmung, welchen Politiker hasst ihr denn am meisten? Und da sind aufgezählt Merkel, Lauterbach, Olaf Scholz, Jens Spahn, also so die ganze Palette. Und drunter kommentiert einer, das ist ja ziemlich schwer, das ist eine exzellente Auswahl und da ist reichlich Material an möglichen verhassten Politikern dabei.
Ja.
Also ob Lauterbach gewählt wurde, weil also dann diese 200-300 abgestimmt haben und der die Mehrheit hatte, glaube ich nicht.
Wahrscheinlich eher durch die Corona-Maßnahmen noch so präsent. Ne?
Genau, aber da sieht man halt mal, also man macht eine Abstimmung im Telegram-Chat und fragt, okay, wen entführen wir?
Naja, ist schon, also man sieht, die waren schon wirklich sehr tief in ihrem Glauben verankert. Also, ne, was die so angesehen haben, das war den wirklichen Anliegen, da jetzt irgendwie vorzugehen, weil es für die schon ja einfach Zeit war, da irgendwie sich aufzulehnen. Aus deren Sicht, muss man genau, sagen. Genau. Also, ne?
Ich glaube auch, da kommen wir später nochmal drauf, die wären bereit dazu gewesen. Ja. Also, es war schon relativ konkret, die Pläne.
Du hast schon gesagt, so eine Reichsbürgergruppierung kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ein Bekannter hier aus der Region war auch der sogenannte Commander, auch aus Bad Zwischenahn. Die beiden haben aber nichts miteinander zu tun. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge bei Tatort Nordwesten gemacht. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Dazu muss man sagen, inzwischen ist der Commander tatsächlich verstorben.
Schon ein paar Jahre her. Mhm. Also man geht davon aus, dass die beiden, Commander hieß Thorsten J., dass Thorsten J. und Michael H. keinen Kontakt hatten. Auszuschließen ist natürlich nicht.
In der Bubble dann vielleicht auch, ne?
Allerdings, diese Gruppe um den Commander, die galt als nicht so gefährlich wie jetzt die Vereinten Patrioten. Also die hatten schon ein ziemliches Potenzial nach Ansicht der Ermittlungsbehörden.
Die haben ja auch Todesurteile verschickt, das war sowas vom Commander, der hat offiziell Todesurteile im Internet verschickt, ohne aber in die Umsetzung richtig zu gehen.
Genau, ja. Also es war halt nicht so konkret.
Genau.
Und da, deshalb auch die Razzia im April 2022, man hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Tag X, der wird auch noch eine wichtige Rolle spielen, Tag X in Deutschland, der könnte kurz bevorstehen. Und Michael, schon mal um seine Rolle anzuteasern, er sollte unter anderem Geld beschaffen, um eben die Waffen zu besorgen dann für diesen Umsturz. Und er hatte eine ganz wichtige planerische Aufgabe bei dieser ganzen Aktion.
Bevor wir jetzt weitersprechen, wir sind ja hier beim Thema Reichsbürger. Was noch ganz spannend ist, du bist ja auch ein Gast, der beim Tatort Nordwesten Magazin noch ganz viel mitarbeitet. Da gibt's auch Neuigkeiten, habe ich gehört. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, genau. Wir haben gestern den letzten Artikel fertiggestellt für ein neues Magazin. Das wird sehr wahrscheinlich im Laufe des Septembers erscheinen. Tatort Nordwesten, wie der Name schon sagt.
Super Name.
Ganz viel Crime aus der Region, historisches, aktuelles, super spannende Gesprächspartner, auch Interviews mit Autoren auch, bekannten Autoren. Und natürlich eine super Titelgeschichte, die meine Kollegen Thilo Schröder und Fabian Steffens recherchiert haben, die nicht ganz entfernt von dem Thema ist, das wir heute besprechen.
So viel will ich schon mal verraten. Du willst ja nicht zu viel verraten, genau. Aber es ist auf jeden Fall super interessant. Ich weiß schon ein bisschen mehr. Ich kann nur sagen, es ist mega interessant. Also da brauchst du nicht zu sehr zurückhalten. Ich fand es super interessant, die Geschichte an sich und auch die anderen Geschichten, die da noch kommen in dem Magazin.
Du wirst das hier hoffentlich dann
selbstverständlich
mitteilen, wenn es
genau, also, erhältlich ist. Genau, der genaue Veröffentlichungstag ist jetzt noch nicht bekannt, aber sobald der feststeht, werdet ihr es erfahren hier in diesem Podcast oder auf unserem Instagram-Kanal, auf NWZ Online natürlich, in der Nordwestzeitung, überall auf den bekannten Kanälen. Werdet ihr informiert, nur schon mal der Hinweis, da kommt sehr bald was auf euch zu, was wirklich super interessant ist. Lass uns aber jetzt kurz wieder den Schritt zurück machen zu unserer Reichsbürgergemeinde, hier zu den Vereinten Patrioten und vielleicht auch das Stichwort Reichsbürger. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Das ist ja also ein ganz unterschiedliches Feld auch, ne? Also was sind Reichsbürger?
Ja, wie lange hast du Zeit?
Ja, das mache ich damit. Das ist halt sehr, sehr weitläufig.
Also auch, ne? Auch bei der Recherche hatte ich mich mit den beiden gerade genannten Kollegen ausgetauscht. Und also das ist so ein richtiges Rabbit Hole. Du recherchierst zu einer Sache, jetzt zum Beispiel zu den Vereinten Patrioten. Plötzlich kommst du dann zum Commander und merkst, okay, die und die haben die Verbindungen. Was alle so ein bisschen eint, alle Strömungen, ist eben diese Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland und der Bezug auf das Deutsche Reich von 1871. Das wollten auch die Vereinten Patrioten, also die wollten so zurück auf 1871, aber mit ein paar Anpassungen, also kein König, kein Kaiser und das Frauenwahlrecht. Also
richtig fortgeschritten.
Ja,
ne?
Ja. Muss ja auch salonfähig sein.
Ja, genau. Aber dieses 1871 ist echt immer irgendwie wieder so ein, was alle tatsächlich ein. Die sagen immer, das ist so eigentlich die eigentliche Verfassung, die gilt. So, das ist so deren Überzeugung.
Genau. Ja. Das wird später auch noch eine Rolle spielen bei unserem Podcast. Wie gesagt, die Reichsbürger gibt es eigentlich schon länger. Aktuelle Gruppierungen, die, also die haben zwar alle irgendwie das gleiche Ziel, konkurrieren aber auch miteinander. Vor allem bei dem Punkt, wer denn die Befugnisse dann hat, um quasi die Regierung oder das Reich zu führen. Teilweise sind die verboten, deshalb weiß ich auch gar nicht, ob wir von den Vereinten Patrioten in der Vergangenheit oder noch als existenzielle Gruppe sprechen, weil klar, der harte Kern, der wurde jetzt festgenommen, aber die Vereinten Patrioten wurden nie offiziell verboten. Anders als zum Beispiel das Königreich Deutschland um den Fitzek, das ja im Mai dieses Jahres vom Innenministerium offiziell verboten wurde.
Ging groß durch die Presse auch, ne?
Ja. Genau. Anderes Beispiel ist noch die Gruppe um Prinz Reuß. Die Razzia da und seine Festnahme war ja auch groß in den Medien. Also es gibt ganz viele verschiedene Strömungen. Einer davon sind eben die Vereinten Patrioten.
Machen wir mal bei denen weiter. Wie kam diese Gruppe eigentlich überhaupt zusammen? Und ne, die ist ja irgendwann Jan ja auch, also Razzia und so, aufgeflogen. Da musst du auch noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Also wie so oft bei solchen Gruppierungen haben sie sich erstmal auf Telegram zusammengefunden, was ich auch schon ein bisschen komisch finde, weil mittlerweile sollte sich ja auch herumgesprochen haben, dass Telegram eben nicht so dieser versteckte oder geheime Ort ist, auf dem man sich austauschen kann. Oder
die haben Behörden halt einfach auf dem Schirm inzwischen.
Ja, genau. Ne? Und das war ja auch so. Also das war kein Zufall, diese Razzia. Die hatten die Gruppe schon lange auf dem Schirm. Bei Telegram gab es verschiedene Gruppen. Eine nannte sich Veteranenpool. Später kamen dann auch noch die Vereinten Patrioten und die Gruppe Tag X Deutschland. Den Veteranenpool, den haben zwei Männer aus der ehemaligen DDR gegründet, die ab März 2020, also zum Zeitpunkt der ersten Corona-Proteste, haben die sich kennengelernt, eben auch auf solchen Protesten. Und die wollten sich auf Telegram mit anderen unzufriedenen Menschen vernetzen. Einer der beiden, der nennt sich Sven Birkmann.
Jetzt nennen wir hier den echten Namen, muss man sagen. Genau. Und bei Michael nennen wir ja nur Michael. Kannst du vielleicht auch mal erzählen, warum da der Unterschied
ist? Genau, normalerweise machen wir oder sind wir ja angehalten, anonym zu berichten. Aber Sven Birkmann, das war einer dieser fünf, die auch dann angeklagt wurden von dem harten Kern der Vereinten Patrioten, der bestand darauf, dass er mit Namen genannt wird von den Medien und auch unverpixelt gezeigt wird. Also das ist der einzige, den man...
Er wollte identifiziert werden.
Offiziell kannte. Passt halt auch ins Bild irgendwie, das Gericht als Bühne, kommen wir auch noch drauf, also wir haben noch ganz viel zu besprechen.
Ja.
Aber dieser Birkmann gründete eben diese Gruppe Veteranenpool und einer der ersten Posts in dieser Gruppe war, wir ziehen nicht in den Krieg, wir sind im Krieg. Es gilt, den Bann zu brechen. Zeigt ja auch schon, dass also quasi, dass das nicht irgendwie am Anfang ist, sondern schon wirklich, wir sind bereit, da was zu tun.
Ja.
Diese beiden Männer versuchen über persönliche Treffen weitere Mitmenschen, Mitmacher zu rekrutieren. Unter anderem bei der Hilfsaktion im Ahrtal, da war ja die heftige Flut, genau. Da haben die geholfen, haben auch eine Schule besetzt und wollten da eben zusammenkommen, die Pläne besprechen, Verbündete für den Umsturz finden und über mehrere Schritte entsteht dann eben die Telegram-Gruppe Tag X in Deutschland. Also dieser Tag X sollte quasi der Umsturztag sein.
Da, wo Strom ausfällt, wo Lauterbach entführt wird, das war ja alles an diesem Tag X geplant.
Genau. Und in dieser Gruppe Tag X in Deutschland heißt es, Ziel ist die Kapitulation der bunten Regierung und Übergabe der Macht an das Volk. Also das ist so das
übergeordnete Ziel.
Genau.
Ja.
Wie geht's jetzt weiter? Das alles ist ja noch 2020, Sommer 2021. Diese beiden Männer wechseln dann aber, also Birkmann und ein anderer aus der DDR, der namentlich nicht genannt werden darf, die organisieren konspirative Treffen, also wirklich Treffen, aber auf Grillplätzen und Parkplätzen, also noch nicht wirklich groß. Und das erste Treffen dieser Art findet am 11. Dezember 2021 statt. Kommt dann nochmal zu einem Treffen am 13. Dezember 2021 und am 18. Dezember 2021, also relativ früh auch schon in dieser Findungsphase, gibt es ein Treffen in Kassel. Da nehmen 25 Personen teil und darunter eben auch Michael aus Bad Zwischenahn.
Also eigentlich mit von Beginn an aktiv auch dabei.
Aktiv ist genau das richtige Wort, weil er war jetzt nicht irgendwie ein Mitläufer oder irgendwie, ich höre mir das mal an, sondern er hatte schon bei diesem Treffen am 18. Dezember 2021 hatte er schon eine prominente Rolle. Er hat der Gruppe, den Anwesenden, erklärt, dass man in Deutschland wieder die Bismarck'sche Reichsverfassung von 1871 einführen müsse.
Da sind wir wieder, 1871.
Genau, das ist so die Zahl, auf die sich alle beziehen. Und er organisierte und verteilte auch an die Teilnehmer in Kassel Dokumente, die sie dann als mögliche Abgeordnete eines neuen Parlaments, wie auch immer das aussehen sollte, ausweisen sollten. Also er hatte schon wirklich...
Er hat sich Gedanken gemacht, halt, wie es danach dann auch, wenn dieser Tag X denn kommen sollte, weitergeht. Und da hat er irgendwas vorbereitet, muss man sich vorstellen. Dokumente ausgedruckt, designt, die sagen, hier, jetzt bist du dann Abgeordneter einer wie auch immer aussehenden Regierung oder höheren Macht oder so.
Ich werde später auch noch einen ganz interessanten Post von ihm in der Gruppe zitieren, wo man sieht, okay, der hat sich wirklich angebiedert. Also der wollte was sein, er wollte wichtig sein.
Ja.
Und
der ist ja schon aufgegangen in seiner Rolle.
Das hat er halt in der Gruppe gesehen, genau.
Ja.
Das Problem an der ganzen Sache ist, also für die Vereinten Patrioten, dass das alles nicht im Verborgenen bleibt. Zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittlungsbehörden diese Gruppe schon längst auf dem Schirm.
Was heißt das? Also auf dem Schirm mitgelesen, verdeckt der Ermittler oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Alles. Ja. Also genau, die haben mitgelesen, haben Telefonate abgehört. Später kommen wir noch auf das Gerichtsurteil oder den Prozess in Koblenz. Man fragt sich, okay, du hattest vorhin gesagt, Bad Zwischenahn, Niedersachsen, NRW, München, überall, warum jetzt in Koblenz? Warum wurden die am Oberlandesgericht Koblenz angeklagt? Deshalb, weil in Koblenz bzw. in Rheinland-Pfalz sitzt das sogenannte gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum des Bundes. Und das hatte eben diese Gruppe erkannt, hatte die auf dem Schirm, hat das dann an den Verfassungsschutz von Rheinland-Pfalz gegeben. Und die Anklage erfolgte dann am Oberlandesgericht Koblenz, deshalb in Koblenz. Diese Ermittler, die hören unter anderem, wie ich gerade gesagt habe, auch ein Telefonat zwischen Birkmann und Michael aus Bad Zwischenahn ab. Und da lässt sich schon erkennen, wohin die Richtung geht. Also sie nennen zwar noch keine Namen und so, aber die Rede ist von, Zitat, ins Fernsehstudio spazieren und jemanden mitnehmen. Man wolle die Bundesrepublik in Anführungsstrichen abschalten und eben eine konstituierende Versammlung organisieren. Und in diesem Telefonat sagt Michael auch klipp und klar, wenn das alles klappt, so wie wir das planen, dann wäre das die Befreiung der Nation.
Also er hat große Hoffnung in diese Pläne gesetzt.
Im Laufe der nächsten Wochen, Monate werden dann die Pläne konkreter. Wie schon besprochen, die Person, die entführt werden soll, ist Lauterbach. Es soll ein Blackout geben. Man sucht sich spezielle Strommasten, auch Trassen aus, die geeignet sind, um wirklich den Blackout herbeizuführen. Also es geht dann schon sehr ins Detail.
Aber das ist ja auch nicht mal so eben gemacht, ne? Also das 25 Personen, man braucht ja auch die passenden Waffen, Equipment dafür, um sowas überhaupt umsetzen zu können.
Ja, also die 25 Personen waren ja nur die in Kassel, die da teilnahmen. Also die Gruppe war schon größer.
Okay.
Teilweise waren da 70, 80 Leute auch in den Telegram-Gruppen. Also waren schon eine Menge Leute. Aber der harte Kern waren eben diese fünf, die so quasi alles organisiert haben. Im Februar 22 wird es dann ernst und da sind wir dann auch schon relativ zeitnah an der Razzia dran, die quasi alles
beendet
zum
hat.
Erliegen bringt. Bei einem Treffen bietet einer der Teilnehmer an, Sprengstoff für eben diese Trassen zu besorgen, um dann den Blackout herbeizuführen. Und ein anderer empfiehlt einen Waffenhändler, bei dem man Kurzwaffen, Bazookas etc.
Also auch Bazookas, genau, die wollen Bazookas, Langwaffen, Kurzwaffen, da war
Kalaschnikows,
schon
Munition, alles.
Minen, also da war schon ganz schönes Arsenal.
Wo sie diese Sachen kaufen könnten. Das Problem an der Sache ist, diese Person, die das empfiehlt, und die Person, der angebliche Waffenhändler sind, sind beides verdeckte Ermittler.
Ah ja.
Das heißt, das war alles fingiert.
Ja.
Die Vereinten Patrioten haben das offenbar nicht geschnallt.
Haben es dankend angenommen, den Tipp, ne?
Haben bei diesem Händler tatsächlich Kontaktminen, Sprengschnüre, Kurz- und Langwaffen und Bazookas bestellt. Und am 13. April sollte eben die Übergabe erfolgen dieser Waffen.
Persönliche Übergabe, genau.
Genau, eine persönliche Übergabe.
War Michael dabei dann?
Nein, der war nicht dabei, aber die beiden Gründer waren dabei, also Gründer, sagen wir mal.
Der Sven und,
ganz interessant ist in dem Zusammenhang auch, die Telegram-Gruppe Vereinte Patrioten wurde nicht von diesem Sven Birkmann und von dem anderen aus der DDR gegründet. Das war einer aus Ostfriesland, der sich auf Telegram Tor nannte. Es war ein arbeitsloser Elektriker. Der hatte die Gruppe gegründet. Wir haben aktuell erfahren, dass es eine Anklage von der Staatsanwaltschaft in Celle, Generalstaatsanwaltschaft in Celle gab. Die hat diese Klage aber zurückgezogen, beziehungsweise wurde eingestellt, weil es eben nicht genügend Beweise gab und er nicht so einflussreich war wie die anderen beiden, die Gruppe zwar nicht gegründet, also die Telegram-Gruppe nicht gegründet haben, aber so die Gruppe, um das Ganze umzusetzen.
Also der Ostfriese war gar nicht so beteiligt jetzt an diesem ganzen Tag X.
Nee, genau, an dem Tag X nichts. Diese Tag X-Deutschland-Gruppe, die haben dann auch Birkmann und der andere aus der DDR gegründet.
Aber auch in den Plänen war der jetzt nicht so involviert. Zumindest nicht bekannt.
Genau, aber an dem 13. April, also es ist eine bundesweite Razzia, da werden eben diese beiden Gründer festgenommen, ein weiterer Mann und Michael H. Die landen in Untersuchungshaft und insgesamt wurden an dem Tag 21 Häuser durchsucht und
auch seins immer zwischenan, glaube ich, ne?
Genau.
Mit dabei.
Gab's auch, ja.
Mhm.
Und so in etwa 70 Personen hatten die Ermittler auf dem Schirm. Die haben sie natürlich nicht alle da festgenommen, aber das war so die Gruppe, die.
Ja. Ja, schon eine ordentliche, muss man überlegen, 70 Menschen zu überwachen und auch zu kontrollieren, was die für Aktivitäten planen. Und man hat ja auch gesehen, durch diese zeitnahe Razzia war dann ja auch der Punkt für die Ermittler erreicht, zu sagen, okay, jetzt wird's uns hier zu konkret, das könnte jetzt wirklich halt mal bald kippen, ne? Also es sind nicht nur die Pläne, sondern die Umsetzung ja auch kommt.
Die wussten ja, dass bei dieser fingierten Übergabe die Waffen nicht ausgehändigt werden, weil es waren ja die Ermittler, aber die wussten zumindest, okay, die sind bereit, Waffen zu bestellen. Und jetzt war es Zeit, einzugreifen.
Kurze Werbung. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Eine der größten Ängsten, die ich ganz persönlich habe, ist, dass bei mir zu Hause eingebrochen wird. Nicht, weil da so viel zu holen ist, sondern ich habe irgendwie einfach Angst vor dem Gefühl, dass jemand in meinen privatesten Dingen herumwühlt. Doch es gibt nicht nur Menschen, die in Häuser einbrechen, sondern auch in dein und unser Online-Leben. Jemand liest deine Nachrichten, verschafft sich Zugriff auf deinen Router, kennt deine Passwörter. Im Vergleich ist das aber ein stiller Einbrecher, ohne Brecheisen oder Dietrich, es reicht ein Laptop. Auch diese unsichtbare Tür wollte ich verschließen und habe mich daher für NordVPN entschieden. NordVPN schützt meine Online-Aktivitäten vor meinem Internetanbieter und auch vor Hackern, die solche Verbindung überwachen können. Selbst wenn ich in einem Café sitze und dort mit einem öffentlichen WLAN surfe, verschlüsselt NordVPN meine Verbindung. Mit einem NordVPN-Konto können bis zu 10 Geräte geschützt werden, womit auch Smartphones, Tablets und weitere Geräte sicher werden. Seitdem surfe ich total anonym und sicher im Internet, was ehrlicherweise ein sehr beruhigendes Gefühl ist, das kann ich euch sagen. Ich habe es mit meinem Smartphone eingerichtet, das war wirklich super easy, man braucht keine Vorkenntnisse und das alles hat keine 3 Minuten gedauert. Ich bin wirklich total überzeugt davon und nutze es, wie gesagt, auch selbst. Unter dem Link nordvpn.com/nordwesten bekommt ihr sogar noch einen exklusiven Rabatt. Mit dem Code Nordwesten, Nordwesten dabei kleingeschrieben, gibt es zudem noch 4 extra Monate obendrauf. Und das alles ist auch noch total risikolos, denn ihr habt auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mehr über Michael sprechen. Du hast schon mal so ein bisschen angeteased, dass der ja durchaus auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Kannst du das noch mal ein bisschen mehr ausführen, was er da genau gemacht hat und was für auch seine Hoffnung war?
Die Vereinten Patrioten die waren so ein bisschen nicht zweigeteilt, aber es gab so zwei Zweige. Das eine war der militärische, der operative Zweig. Das andere war der administrative Zweig. So vom Wortlaut her würde ich sagen, okay, der militärische, das sind so die Hardliner, die sind wichtiger, war es in dem Fall aber nicht. Der operative, militärische Zweig, da gehörten die beiden Gründer, Birkmann
und sein Kompagnon.
Und sein Kompagnon und ein weiterer Mann dazu. Der administrative Zweig, das waren Michael aus Bad Zwischenahn und eine pensionierte Lehrerin aus Sachsen. Die wurde im Oktober 2022, also etwas später, auch festgenommen. Damit war der harte Kern von diesen 5 Personen war komplett in Untersuchungshaft. Und dieser administrative Zweig war eben für die Organisation der wichtigen Dinge. Beschaffung von Waffen, Rekrutierung von Mithelfern.
Das Geld.
Das Geld, Umsetzung und die pensionierte Lehrerin, die war auch mit ihrer Ideologie, also das war so die Hardlinerin, was das Ideologische anging, die war auch, wir müssen da jetzt Tempo machen. Die weiß nicht, okay, wir rekrutieren uns in Ruhe und machen.
Die wollte den Plan umsetzen.
Die wollte zeitnah. Das sofort umsetzen.
Ja. Also ich stelle mir das ja vor, du musst ja Waffen kaufen, Sprengsatz und so, das kostet ja nun mal auch Geld. Hatten die denn Geld? War das irgendwie vorrätig da? Wie viel hatten die? Kann man dazu was sagen?
Ich glaube, da waren teilweise auch Unternehmer dabei, die Geld hatten. Sieht man auch zum Beispiel bei Prinz Reuß, also irgendwoher bekommen die auch Geld. Die Frage ist, ob sie es tatsächlich hatten. Michael hat sich in einem Chat auch angewidert, der ist Unternehmer, da komme ich gleich noch drauf. Ja, klingt natürlich erstmal gut, Unternehmer, aber selbstständiger Unternehmer kann theoretisch jeder sein.
Ja.
Und nochmal zur Rolle von Michael, wie wichtig er sich vielleicht nicht nahm, aber wie wichtig er sein wollte. Ein Post oder es ist nicht sein erster, aber offenbar ist der erste untergegangen, weil er schreibt in einem Post relativ am Anfang, Moin aus dem Ammerland, jetzt nochmal mein Angebot für Admin-Tätigkeiten in der Gruppe Vereinte Patrioten. Er bewirbt sich mit einem eigenen Kanal, er sei sehr gut vernetzt, er hat 20 Jahre als Führungskraft gearbeitet, was glaube ich auch nicht ganz stimmt, weil er war hauptberuflich für den Vertrieb von Kosmetikprodukten zuständig. In Ostfriesland vor allem, war nicht wirklich eine Führungskraft. Er sei selbstständiger Unternehmer, sagt er halt, ja, er trat ja als Comedian auf. Da komme ich auch gleich nochmal drauf.
Ja, sprechen gleich drüber, ja.
Er hat tatsächlich auch in die Gruppe ein Bild geschickt von, ich glaube, das war vom WDR oder vom Bayerischen Rundfunk. So quasi, wie bereitet man sich für den Fall eines Blackouts vor? Also das muss man einkaufen, diese Aggregate musst du kaufen. Also er hat sich da schon, er ist da aufgegangen. Er hat sich wichtig gesehen. Auch deshalb bei der späteren Anklage und Verurteilung, die beiden, also die pensionierte Lehrerin und Michael, die wurden als Rädelsführer bezeichnet. Die anderen drei nicht. Das wird man dann auch beim späteren Strafmaß sehen. Also die hatten schon eine wichtige Rolle. Ja. Michael sollte auch die sogenannte False Flag Aktion umsetzen. Also Hintergrund war ja, man sollte Lauterbach entführen und irgendjemand, Steinmeier oder Scholz, sollten dann quasi erklären, dass die Bundesregierung gestürzt sei.
Aber nicht die Echten.
Nicht die Echten, ja. Sondern Schauspieler.
Muss man sich auch mal vorstellen, ja.
Ich weiß nicht, wie viele Doubles von Scholz und Steinmeier es gibt, aber Michael sollte eben diese Person finden. Auf den ersten Blick klang das ja auch plausibel, weil er war ja als Comedian in der Unterhaltungsbranche zuständig, kannte also Gott und die Welt nicht, aber sah sich so. Und er sollte halt eben diese Person engagieren. Er hat potenzielle Vereinigungsmitglieder angeworben. Und er sollte auch in dieser neuen Regierung, wenn sie denn dann am Leben war, eine Führungsrolle bekommen. Wie genau die aussah oder welche das sein sollte, war nicht klar, aber das ist so bekannt. Die anderen drei, die zählten halt zum operativen Zweig, galten aber als Mitläufer.
Das ist nämlich auch ganz spannend. Wie gesagt, dieser Michael administrativ und hat sich auch Gedanken gemacht. Du hattest auch schon mal kurz erwähnt, dass ja auch diese verfassungsgebende Versammlung da geplant war, wenn das alles erfolgreich ist. Da hatten die ganz genau eine Liste geführt, dass 277 Menschen halt dabei sein sollten. Und auch die, ne, mit Namen auf einer Liste, wer welche Rolle bekommt oder wer eine gehobene Rolle bekommt.
Stand schon fest.
Michael, das stand alles schon vorher fest, haben sich alles Gedanken gemacht. Ja. Wer wird eingeladen, wer ist dabei in diesem angeblichen Führungsregium und so. Da haben sie sich, ja, viele Gedanken drüber gemacht. So, du hast jetzt auch schon ein bisschen was erzählt zu Michael und wer er ist, dass er Kosmetik vertrieben hat. Aber erzähl mal ein bisschen mehr, wo kommt jetzt Michael her? Was ist so sein Lebensweg?
Der wurde am 4. März 1979 in Ostfriesland geboren. Er wird früh Vater. Seine Tochter kommt 2002 zur Welt. Er hat eine Tochter. Also er hat verschiedene Kanäle auf den oder in den sozialen Medien, private als auch berufliche. Was man auf diesen beruflichen Profilen sieht, ist, glaube ich, er wollte mit den Großen pinkeln. Also Er wollte dazugehören zu den Großen der Unterhaltungsbranche. Man sieht ihn da auf Bildern mit Ross Anthony, mit Sarah Connor. Das wirkt aber nicht so wie, wenn zwei echte Promis nebeneinander sind und sich kennen und ein Foto machen, sondern er wirkte wie so eine Art Fanboy. Mhm. Also er wollte halt groß rauskommen. Auf einer anderen offiziellen Seite, auf der er für sich und seine Arbeit wirbt, schreibt er, dass er als Unterhaltungskünstler im Nordwesten unterwegs ist. Er stehe seit 1993, also seitdem er 14 ist, auf der Bühne. Alles hat in der Schule angefangen. Er gründete mit 15 dann eine Gruppe, Comedy Live on Tour nannte die sich. Er organisierte große Veranstaltungen und trat so bei mittlerweile über 1000 Events auf.
Hat er selber gesagt.
Ich kannte ihn davor nicht. Weiß nicht, was das für Events waren.
Aber was für Comedy war das? Also was hat er genau...
Er sagt, ich liebe Comedy und liebe es, die Menschen zum Lachen zu bringen. Also er hat viele bekannte Komiker parodiert. Loriot, Otto. Alles halt mit mäßigem Erfolg. Was man bei diesen Posts auch sieht oder vor diesen Posts gesehen hat, ist, dass er immer so ein bisschen spirituell angehauchte Dinge gepostet hat. Deshalb die Frage, hätte man ihm das zutrauen können, so eine Rolle bei den Vereinten Patrioten, muss man schauen, aus welchem Standpunkt man die beantwortet. Wenn man in der Zeit lebt, 2012, 13, 14, 15, hätte ich klipp und klar gesagt, nee, das ist einfach einer, der ein bisschen spirituell unterwegs ist.
Und mäßig erfolgreicher Comedian ist.
Ja. Jetzt rückblickend könnte man sagen, wie so oft, ja klar, da hätte man es schon ahnen können. Ein Post am 18. März 2020, also relativ frühe Corona-Phase, war, der Wandel findet statt, jetzt vertraue.
Das war so der erste Post, der in die Richtung dann auch ging.
Mit, der schon so in die Richtung ging, abdriftete. Mhm. Auf einem anderen Profil hat er das Kürzel WWG1WGA geschrieben.
Was heißt das?
Das ist ein Kürzel aus dieser rechten verschwörungsideologischen QAnon-Bewegung aus den USA, die es seit 2017 gibt. Und das steht so ein bisschen für Where We Go One, We Go All. Also so quasi dort, wohin einer geht, dort gehen alle hin. Es braucht einen Führer, der den Weg vorgibt. Und spätestens zu dem Zeitpunkt war klar, okay, der driftet irgendwie ab. Die Anzahl der Posts, die in diese Richtung gingen, hat auch Überhand genommen. So zu seiner Rolle als Comedian hat er praktisch nichts mehr gepostet, keine Auftritte mehr.
Muss man natürlich aber auch sagen, dass auch gerade die Corona-Pandemie natürlich ihn als Künstler auch sehr
getroffen hat. Führt wahrscheinlich auch zur Unzufriedenheit,
glaube ich, und auch,
zu seinem Wunsch, etwas zu bewegen, umzustürzen.
Ja.
Er hatte auch auf YouTube einen Kanal, den Namen nenne ich jetzt nicht, weil den Kanal gibt es noch. Ja. Dann, das macht ihn identifizierbar. Da hat er in regelmäßigen Abständen so Verschwörungstheoretiker eingeladen, hat das Ganze moderiert und ja, die haben halt dann, haben sich gegenseitig, glaube ich, befruchtet, Mut zugesprochen, gestützt in ihrem Ansinnen. Sein Instagram-Kanal hatte so etwa 1000 Follower, der letzte Post war vom 1. Januar 2022, weil kurz danach wurde er festgenommen.
Gab's die Razzia und dann konnte er nicht mehr posten. Jetzt haben wir viel über Michael gelernt, über die Pläne der Vereinten Patrioten. Doch es ist natürlich auch die Frage, wie ging es denn dann weiter? Also wir sind jetzt beim Stand Razzia, die fünf, auch die Frau, du hast gerade sie Redelsführer, Michael Redelsführer, waren festgenommen. Wie geht es denn dann weiter? Geben die zu, was sie geplant haben? Wie
Teilweise. Also vier haben das von Anfang an geleugnet, darunter auch Michael. Einer hat es im Juli 2022 zugegeben, dass das alles so, wie es recherchiert, berichtet wurde, wie auch immer, dass das so stimmt, also Entführung eines hohen Politikers, Doppelgänger des Bundespräsidenten, ein bundesweiter Stromausfall und er hat halt das Motiv der Unzufriedenheit mit der Politik und speziell mit den Corona-Maßnahmen genannt. Also alles, was so, was wir jetzt eigentlich schon herausgearbeitet hatten. Das war im Juli 2022. Im Januar 2023 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage.
Was war der Vorwurf?
Der Vorwurf war die Gründung einer inländischen terroristischen Vereinigung, also entweder diese Vereinigung gegründet zu haben oder sich darin mitgliedschaftlich betätigt zu haben, Redelsführer gewesen zu sein, also mit Blick auf Michael und die pensionierte Lehrerin und die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund.
Schon schwere Anschuldigungen. Alles
sehr hochtrabend, ist wahrscheinlich so juristendeutsch. Ja, okay. Im April 2023 wird diese Anklage dann tatsächlich zugelassen und der Prozess beginnt am 17. Mai, wie gesagt, am Oberlandesgericht in Koblenz.
Wie lief der Prozess? Auch wie haben die sich denn vor Prozess dann dargestellt?
Der lief ziemlich holprig, würde ich sagen. 17. Mai ging es los. Das Urteil gab es am 6. März 2025. Also knapp 2 Jahre zog sich das. war natürlich auch eine krasse Menge an Zeugen, an Materialien, das ausgewertet werden musste. Allein das Vorlesen der Anklageschrift dauerte ewig. Immer wieder sind Termine ausgefallen. Diese pensionierte Lehrerin hat einen Antrag gestellt, dass sie als nicht schuldfähig eingestuft wird. Das hat das alles so verzögert. Das Auftreten der Angeschuldigten war schon skurril, kann man sagen. Also die Lehrerin, die spazierte an einem Tag auf schwarzen Socken und auf Zehenspitzen in den Gerichtsraum.
Okay.
Du hast ja auch recherchiert, dass sie häufig irgendwie ihre Arme...
Genau, das hieß es auch noch. Sie haben angeblich also die Arme auf den Tisch, Kopf in die Arme gelegt und dann hat sie immer wurde gefragt, was ist los? Ja, ich habe Angst, mich zu übergeben oder so.
Also, genau. Also die war relativ skurril.
Und da fand ich auch noch ganz kurz noch vielleicht von ihr einen Satz ganz spannend, den sie auch zum Richter gesagt hat. Sie hat dann ja gesagt, ich spreche gern mit Ihnen als normale Person, aber nicht als juristische oder erkennt ihn nicht an.
Ja, so, klar. Ne? Also passt ja zum, also ja. Die Ideologie ist ja nach wie vor vorhanden und das passt auch zu dem Auftreten vor Gericht. Also das haben Reichsbürger auch alle gemeinsam, dass sie quasi das Gericht so als Bühne sehen, ja. Um ihre Ideologie zu verbreiten, um sich zu inszenieren. Auch zu dem Prozess in Koblenz, die haben stundenlange Monologe geführt. Birkmann haben wir ja schon gesagt, der bestand darauf, dass man ihn beim Namen nennt und mit der Bild zeigt. Ja. Michael H. hat der Michi aus Bad Zwischenahn, hat die Verhandlung immer wieder durch auffälliges und häufiges Lachen gestört. Inhaltlich muss man sagen, dass sie alle die Vorwürfe zurückgewiesen haben. Michael meinte, man hätte sich ja nur Blödsinn erzählt. Dieses abgehörte Telefonat da mit Birkmann, ja, das wäre ja im Spaß gewesen. Und ganz entscheidend, sie hätten ja nie irgendwie was unternehmen können, weil die wären ja nie an Waffen gekommen. Und an die Waffen, an die sie gekommen sind, sind sie ja nur gekommen, weil ein verdeckter Ermittler sie quasi hingeschubst hat. Also das war so die Argumentation.
Ja, okay, verstehe.
Michael hat dann den Prozess, der eigentlich schon auf der Zielgeraden war, die Beweisaufnahme war geschlossen, hat er auch nochmal verzögert, weil er hat einen sogenannten Hilfsbeweisantrag gestellt.
Was ist das denn?
Ganz einfach erklärt, also das kannst du stellen. Er wollte ein Gutachten über sich anfertigen lassen. In der Regel kann ein Gericht diesen Hilfsbeweisanträgen zustimmen. Dann muss es aber nochmal in die Beweisaufnahme gehen. Das heißt, es verzögert sich nochmal. Das war in dem Fall so.
War der erfolgreich? Ihm nicht. Na, okay. Okay, hat ihm nicht geholfen. Gut, hast du schon mal weggenommen. Alles klar, hat ihm nicht geholfen. Also, wir haben jetzt viel gehört, wie die sich vor Gericht auch verhalten haben. Gerade die entscheidenden Personen, Michael, die Frau und der Birkmann unter anderem. Jetzt müssen wir erstmal zu den Urteilen kommen. Wie sahen die denn aus?
Ganz unterschiedlich, auch bedingt eben durch die verschiedenen Rollen, die wir vorhin angesprochen haben. Also erstmal alle fünf haben Haftstrafen bekommen. Die drei Personen, die dem operativen Zweig zugeordnet wurden, bekamen Haftstrafen zwischen 2 Jahren und 10 Monaten, sowie 6 Jahren und 6 Monaten. Auch schon viel, aber 2 Jahre ist jetzt nicht so krass. Die beiden anderen, Michael und die Frau, die haben schon höhere Strafen bekommen. Die pensionierte Lehrerin bekam 7 Jahre und 9 Monate und Michael aus Bad Zwischenahn bekam 8 Jahre. Das war also die höchste Strafe aller Angeklagten. Einerseits bedingt durch seine Position und seine Rolle, also er war halt wie die Frau Redelsführer.
Ja, und seine Aufgaben auch. Ne?
Seine Aufgaben, genau. Er bekam deshalb aber noch ein bisschen mehr, weil er hatte zwischenzeitlich, hat er mal während des Prozesses so ein Geständnis angedeutet, hat das dann aber, also diese Aussagen wieder zurückgezogen. Das heißt, deshalb wurde die Strafe dann doch noch ein bisschen härter und er war als einziger vorbestraft.
Was hatte er für eine Vorstrafe?
Haben wir leider nicht rausbekommen, hat das Oberlandesgericht auch nicht mitgeteilt, sagte nur, es war nicht einschlägig. Also das heißt, er war nicht wegen der gleichen Sache mehrfach vorbestraft. Vorbestraft in Anführungsstrichen bist du ja auch relativ schnell, also da musst du nicht jemanden umbringen oder irgendwie.
Es muss jetzt nichts ganz Gravierendes gewesen sein, können auch kleinere Sachen sein, man weiß es einfach.
Aber es wirkt sich halt aus, er ist vorbestraft und deshalb hat er die längste Strafe bekommen. 4 dieser 5 verurteilten Personen haben mittlerweile Revision eingelegt, darunter auch Michael, das heißt die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.
Bundesgerichtshof wahrscheinlich.
Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der nimmt sich der Sache an.
Muss man schauen, ob es Bestand hält oder
ganz
nicht.
Ganz genau.
Das wirst du mit Sicherheit für uns, für die Nordwestzeitung weiterverfolgen. Aber erstmal für den Moment, Nico, vielen Dank, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast. Danke dir.
Sehr gerne.
Damit schließen wir nun die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Ich will hier nochmal über Verschwörungstheorien im Allgemeinen sprechen. Denn Verschwörungstheorien beginnen oft harmlos. Als Gerüchte, als vermeintlich harmlose Zweifel, als Geschichten, die man im Internet liest und weitergibt. Es geht nicht selten los mit Sätzen wie »Man sagt dir nicht die ganze Wahrheit«. Genau diese Mischung aus Zweifel und vermeintlicher Insider-Information zieht Menschen an. Doch in abgeschotteten Gruppen, ob im Netz oder in echten Leben, werden daraus schnell geschlossene Weltbilder. Aus Misstrauen wird Überzeugung, aus Überzeugung wird Feindbild. Und aus Feindbild kann am Ende Gewalt werden. Genau das haben wir an diesem Fall gesehen. Fantasien vom Umsturz, von einem Tag X, an dem die alte Ordnung fallen soll. Solche Ideen schaffen ein gemeinsames Ziel und rechtfertigen für ihre Anhängerinnen und Anhänger auch Undenkbares. Verschwörungsideologien sind kein harmloser Spleen. Sie sind wie ein Brandbeschleuniger. Sie entfachen Wut, bündeln sie und richten sie auf Menschen, die im falschen Moment am falschen Ort sind. Verschwörungstheorien sind kein harmloser Irrglaube. Sie sind die Zündschnur, die aus Worten Taten machen und aus Überzeugung Gewalt. Wenn euch unsere Folgen, unsere Themen, unsere Fälle gefallen, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Mit 5 Sternen helft ihr uns wirklich nochmal, weitere Menschen auf dem Podcast aufmerksam zu machen. Vielleicht teilt ihr es nochmal an Freundinnen und Freunde, die vielleicht Interesse dran haben könnten. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.